Neue Woche, neues Glück, Pro und Konter, der Blick Sport Podcast beschäftigt sich mit den unangenehmen Themen. Fußball, was ich nicht impfen lassen, mit Fußballfans, die mit Pyrofackeln werfen, aber auch mit der Formel 1, wo das Titelrennen so heiß ist wie so lange nicht mehr mit Ski, wo wir Schweizer uns doch freuen, wie es im Moment läuft und ganz viel mehr. Bis gerade.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Da sind wir.
Da sind wir.
Unser Podcast, die Woche reichhaltig, würde ich sagen. Wir haben uns gefreut am Wochenende über die Skifahrer. Wir haben uns weniger gefreut über die Fackelwerfer. Im letzten Grund, unser erstes Thema, ganz klar.
Oh ja.
Büroeskalation beim Zürcher Derby. Was nun? Ich meine, man fühlt sich erinnert an die Zeit, wo man die Frage schon mal gestellt hat. Ich glaube, vor 10 Jahren gewesen. Ähnliche Bilder, ähnliche Ausreden, wenn man so will, am Schluss. Es tönt immer gleich, man kann nichts machen. Ich glaube, man will einfach nichts machen. Weil in anderen Ländern, in anderen Sportarten hat man das Begriff, das Problem, sagen wir dem mal so, mehr oder weniger in den Griff gekriegt. Ich glaube, es ist eine Frage vom Willen. Und man hat bis jetzt einfach darauf gehofft, dass es einmal passiert und dann nicht mehr vorkommt. Und dann man quasi Schwamm drüber machen kann.
Aber ja, man muss, also, was man muss sagen, also, was, ich weiss nicht, müssen wir noch mal kurz zusammenfassen, was passiert ist, ist am Samstag im Zürcher Derby, wo 3-3 ausgegangen ist, spektakuläres Spiel, viel los gewesen. Und es ist eigentlich sehr schade, dass wir jetzt über das reden, was nach dem Match passiert ist und nicht, weil irgendwie jemand, ein Protagonist, etwas Lustiges gesagt hat, sondern weil, sich, ja, also, wirklich sehr verwerfliche Szenen abgespielt haben. Zürcher, also, FCZ-Fans, Fans vom FC Zürich, die über die Tartanbahn gestürmt sind, Richtung GC-Sektor und dort, was hat man eigentlich gemacht? Pyrofackeln reingeworfen, möglicherweise versucht, irgendwie ein Banner zu entwenden.
Absolut.
Was im Endeffekt nicht wirklich relevant ist. Also ein Banner, ja, keine Ahnung. Was auch immer die dort haben wollen, ist auf jeden Fall, am Schluss ist brennendes Material auf Menschen geflogen und über das, ich glaube, ich weiss nicht, da werden wir wahrscheinlich nicht viele Leute finden, die uns jetzt zulassen, die nicht einig sind mit uns, wenn wir sagen, das ist offensichtlich daneben und es geht nicht und jenseits von gut und böse. Also, wie man auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee könnte sein, ich glaube, da sind wir uns einig und vielleicht müssen wir das am Anfang etablieren, das erschließt sich uns nicht. Also selbst wenn man findet, die GC-ler sind die Letzten und überhaupt und die gehen uns auf den Keks und wir sind verfeindet mit denen, was ja zu einer gesunden Rivalität bis zu einem gewissen Punkt sogar darf sein. Ich weiss nicht, ob Feindschaft das richtige Wort ist, aber es gibt Leute, die würden die wahrscheinlich wählen und sogar auf eine vernünftige Art und Weise ausleben.
Man braucht es jetzt ein Stück weit auch, dass in einem Derby eine Rivalität, die bis zum Hass in Anführungs- und Schlusszeichen führt, sportlich kann zu interessanten Szenarien führen, da sind wir uns darüber im Klaren. Was weiterführend ist, sobald die sogenannten Fans dann, oder, mit ihren verklärten Traditionen teilweise das Kommando übernehmen und der Sport zur Nebensache wird, dann finde ich es einfach fehlend Platz. Eben, da sind wir uns darüber einig. Die Frage ist, was tut man dagegen? Und da ist im Schweizer Fußball einfach zu wenig gemacht worden bis jetzt. Da bin ich überzeugt davon. Wir haben im Hockey die Problematik ein Stück weit auch keine im gleichen Ausmaß. Natürlich in einer Halle führt ein Bürowurf sofort zum Spielabbruch. Nicht unbedingt nur, weil es das Gesetz so will, sondern
weil man nicht mehr sieht
zum Spielen. Ja, also die Rauchentwicklung lässt sich nicht innerhalb von nützlicher Frist wieder beseitigen. Ich glaube, der Fall ist klar. Man hat im Hockey aber auch sonst mit Massnahmen, nämlich mit personalisierten Tickets für Gästefans zum Beispiel. Die Heimfans, die kennt man in der Regel, oder die Spezialisten der Clubs kennen die in der Regel. Mit diesen personalisierten Tickets hat man recht viel erreichen können. Man hat auch einen Haufen Leute aus dem Stadion vertrieben zum Teil, aber das hat man in Kauf genommen, indem man einfach gesagt hat, wir bauen rundum unsere Sitzplätze ein bisschen aus und haben das also wieder kompensieren können zum Teil. Aber ich glaube, die Bereitschaft, um auf etwas zu verzichten, die muss da sein. Und wenn man schaut im letzten Grund, auf der einen Seite hat man Zeugkurve, auf der anderen Seite hat man GC-Fans gehabt, dann fragt man sich die zwischendrin, ist denn das kann man das irgendjemandem plausibel machen, dass die zwischen denen noch mehr ein Leben fürchten müssen, nur weil die rechts und links das Gefühl haben, ihre Sandkastenspiele sind interessanter als das, was auf dem Platz abläuft.
Das ist das Lustige, es ist das Gegenteil von lustig, aber das Absurde, oder? Also, dass sich irgendwie, was sind das, 100 vermummte Fans, die irgendwie finden, okay, jetzt ist unsere Stunde gekommen, jetzt machen wir da irgendetwas wahnsinnig Verrücktes auf grosser Bühne. Also, wenn sich Fans außerhalb vom Stadion, wenn auf die Rübe gehen, dann finde ich das gar, also finde ich das nicht so dramatisch. Das tönt jetzt ganz blöd, ich bin mir dessen bewusst, aber das tangiert den Rest nicht. Und da kann man von mir aus darüber diskutieren, ob das blöd ist oder nicht, aber an und für sich, solange das erwachsene Menschen sind, die auch einwilligen, dass man das macht jetzt, ist dagegen gar nicht so furchtbar viel einzuwenden. Ich bin beim ersten Zürcher Derby gewesen und ich habe mir die Frage tatsächlich gestellt. Im Nachgang, also ich bin in der, was ist das, im Ostblock, hat mir einer gesagt, heisst das, zwischen Südkurve und der GC-Kurve auf dieser Geraden, gesessen dort. Das ist das erste Derby gewesen, wo der Hassan Sisse in der Nachspielzeit noch 2-1 geschossen hat, als neutraler Zuschauer. Habe mich gefreut über die Stimmung. Irgendwie, und haben wir jetzt schon im Nachgang überlegt, okay, also das ist, die Ausgangslage war nicht viel anders gewesen. Man hat jetzt logischerweise nicht die Leute auf den Sitzplätzen dort ins Visier genommen, sondern hat denen mehr oder weniger eine Vorführung geboten von irgendetwas ganz, ganz Trümmeligem. Aber ich weiss denn schon nicht. Also, ich finde, niemand muss sich dem aussetzen, wenn er an einen Fußballmatch geht. Egal, ob jetzt Petard auf ihn fliegt oder im Sektor nebendran. Das ist dann natürlich ein Unterschied, aber mit dem muss man nicht rechnen. Die Frage ist einfach, was macht man? Du hast es vorhin schon angetönt. Es wird jetzt wieder ganz viel gefordert, von allen möglichen Seiten. Und mein Verdacht ist ein bisschen, man macht es sich sehr einfach. Man hat dann das Gefühl, mit eben gewissen Massnahmen, personalisierten Tickets zum Beispiel. Also, ein personalisiertes Ticket hat nicht einer von denen daran gehindert, dort über den Zäckeln. Solange du den nicht kannst identifizieren zum Beispiel. Ja, also du musst mir dann noch nachweisen, dass er, wenn er irgendwie auf Platz XY-Reihe sowieso gehockt ist, warum er den verloren hat zum Beispiel. Es gibt ganz viele gute Gründe. Kann man sagen, er ist gar nicht gekommen und hat es einem Kollegen gegeben. Also sonst musst du dann wirklich ID-Kontrolle machen. Machst du denn das wirklich? Finde ich sehr gefährlich. Auch jetzt die Argumentation, dass man ja mit dem Covid-Zertifikat sowieso schon so einen ersten in der Infrastruktur geschaffen hat, zum einen, wo man Leute identifiziert, registriert. Ich glaube, da spielt man denen in die Hände, die im Moment das Thema bewirtschaften und irgendwie die Angst vor einem alles überwachenden Staat und weiteren Datenschutzverletzungen aufbeschwören. Das ist dann genau das, was passiert. Also ich glaube, da müssen wir schon aufpassen, dass man als Kind, Achtung, Sonntagsrede, das Kind nicht mit dem Bad ausschüttet. Ja, oder? Also,
ich sehe das ein bisschen anders mit dem Datenschutz. Die meisten Leute und das völlig überkandidelt, den Datenschutz. Also, was 99% von der Bevölkerung zu verbergen hat, interessiert niemand. Und die anderen, die machen es wahrscheinlich so, dass man es eh nicht herausfindet. Ich finde, aber so ein Stadionbetreiber hat das Recht, zum verlangen können, dass er weiss, wer in sein Haus kommt. Das sind ja private Betreiber, wenn man dem mal so sagen will. Der Staat selber hat ja keinen Zugriff innerhalb vom Stadion, um seine Rechtsmittel können ausschöpfen, was ich schon sehr seltsam finde. Also, wieso sollen die Stadien quasi rechtsfreie Räume sein? Weil das ja de facto so ist, weil...
Nein, sie sind nicht rechtsfreie Räume.
Ja, nein, sind
es eigentlich nicht. Du kannst belangt werden für alles, was noch passiert.
Ja, aber sie werden nicht belangt, das sieht man ja. Weil Clubs kein Interesse haben, um die Fans fernhalten von diesen Spielen, weil sonst gar niemand mehr dort ist. Im Fall von Zürich zum Beispiel. Weil die Leute, die gerne würden die Fussballmatch schauen, die kommen nicht mehr, weil sie Angst um das Leben von ihren Kindern haben zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber wir sind ja Experten für
Zuspitzung und Übertreibung.
Darum lässt man uns das auch durch. Aber man muss schon ein gewisses Gleichgewicht finden zwischen dem verklärten Anhängen an Traditionen, die es gar nicht gibt im Fußball. Weil eben die Fans berufen sich immer, ja, das ist Tradition. Nein, das ist nicht Tradition, dass man das Leben von anderen gefährdet und mit 2000 Grad heißen Fackeln um sich schmeißt. Das hat mit Tradition nichts zu tun. Es gibt eine Fan-Tradition, aber die hat, die basiert, glaube ich, auf anderen Sachen und nicht auf Gewaltbereitschaft und völliger Ignoranz von der kulturellen Regeln, die wir für uns aufstellen bei uns. Wir sind da nicht irgendwo im rechtsfreien Raum, wo man das einfach akzeptieren muss, sondern wir sind da in der Schweiz und wir beschäftigen uns mit einer Liga, die im europäischen Vergleich ein Schattendasein führt. aber wo eine interessante Nische ist und die sollte man pflegen und nicht durch derige Sachen kaputt machen, finde ich.
Mm. Nein, also, und es wird ja jetzt etwas müssen passieren. Ich glaube, das ist unbestritten. Ich glaube, dass man als Fan von einem anderen Club, es gibt ja Fanszene in Bern, in Basel, in der Innerschweiz, in der Ostschweiz, wo, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt in den letzten nicht so furchtbar viele Probleme gemacht haben. Das muss man vielleicht an dieser Stelle mal noch schnell festhalten, weil jetzt, wenn man so die aufgeregte Debatte von den letzten Tagen verfolgt, könnte man meinen, es ist irgendwie das brennende Durenstadion in der Schweiz, oder? Das ist ja nicht so.
Das ist ja
zu also, genau. wenn jetzt Massnahmen kommen, dann können wir uns irgendwie bei 100, nicht ganz schlauen Zürcher Südkurvengänger bedanken. Und, es tut schon ein bisschen weh. Also, weil ich für mich, wenn ich jetzt als Zürcher Derby das dritte zum Beispiel von dieser Saison würde gehen, hätte jetzt keine Lust, mein Ticket zu personalisieren, ob ich etwas zu verbergen habe oder nicht. Weil ich einfach finde, an und für sich geht das der Wirt in der Beiz auch nicht unbedingt etwas an, wo ich wohne, wenn nicht gerade die Pandemie ist. Ich finde, im Moment gibt es gute Gründe, um die Daten zu speichern. Da sind wir uns auch einig. Aber an und für sich sollte man sich einigermaßen frei können bewegen. Und was da passiert ist, und der Auslöser ist klar, das ist nicht weder der Club böse, noch die Polizei böse, noch sonst irgendjemand böse, sind da einfach ein paar Leute, die das Gefühl hatten, sie ja, ihres Bedürfnis nach was auch immer, ob es jetzt um das ominöse Banner gegangen ist, wo man angeblich zurückholen wollte, oder nicht zurückholen, wo man wegnehmen wollte und dem Gegner eine wahnsinnige Schmach zuführen, was auch immer man da davon jetzt halten will oder nicht, spielt am Schluss keine Rolle, ist nicht der Ort dafür, es tut uns leid. Ja. Schade, ja, sehr, Stimme, sehr schade.
Die Stimmen werden die Leute eh nicht hören. Und auch nicht hören wollen, das interessiert die gar nicht.
Alles ist schon klar.
Die Gedanken werden ja nicht weitergesponnen im Sinn von, was könnten Konsequenzen sein, sondern es geht rein darum, dass man einfach seine Bedürfnisse auslebt, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Leute. Und das ist, glaube ich, nicht so. Das pflegen wir in unserer Kultur nicht. Wir haben nicht das Faustrecht, das stärker überlebt, sondern wir versuchen demokratisch mit Diskussionen ans Ziel zu kommen. Genau. Das haben wir letzte Woche gemacht mit unserem Ski-Experten Marcel W. Pern, der uns quasi vorhergesagt hat, wer gewinnt in Sölden auf dem Rettenbach-Ferner. Und tatsächlich, es ist der Marco Odermann gewesen, der den Riesenslalom gewonnen hat.
Kann man schlecht wegdiskutieren. Nein, der Mann weiss, von was er schwätzt. Uns überrascht jetzt das nicht furchtbar. Und ich nehme an, die ihn regelmässig lesen, auch nicht unbedingt. Also, es gibt in der Schweiz niemand, der so nahe dran ist am alpinen Skisport bei den Männern wie er. Und der Herr Odermatt hat mich dann schon noch einigermaßen beeindruckt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Nicht nur mit Marcel seine Tippsicherheit, sondern auch das, was unser Kollege aus dem Kanton Nidwalden da gezeigt hat. Zwei starke Läufe. Nach dem ersten noch müssen im Herr Leitinger aus Österreich davor Tritt lassen. Einigermaßen überraschende Führende gewesen. Am Schluss ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, wie du das verfolgt hast, aber es hat wie unausweichlich gewirkt, dass es am Schluss hält. Und ich finde, das ist schon ein ziemliches Höchstlob für einen, der mit, was ist er, 24, irgendwo dort rum, jetzt habe ich es nicht nachgeschaut, tut mir leid, noch nicht so furchtbar lang dabei ist, dass man jetzt müsste sagen, okay, der hat die Sache im Griff, aber hat sie einfach im Griff gehabt. Also, da kommt etwas Grosses auf uns zu, glaube ich.
Ja, das kann man annehmen, hoffen, was auch immer.
24.
Er hat das, was er ausstrahlt, ist eine grosse Reife, ohne ihn jetzt optisch irgendwo zu kategorisieren. Ich rede nicht aus wie ein 50-Jähriger, das meine ich damit. Aber die Reife, die er ausstrahlt, eben auch Selbstsicherheit, ohne Spurenelement von Arroganz, aber einfach ein gesundes Selbstvertrauen, Überzeugtheit. Und ich glaube, das hat man auch auf der Piste nachher gesehen, dass er mit einer Ruhe, mit einem Selbstvertrauen den Sieg geholt hat. Mit der Ansage vielleicht, man hat es auch erwartet, und das ist umso bemerkenswerter, finde ich, im ersten Rennen, wo auch der Bernhard Russi betont hat bei uns im Kommentar, dass eben doch noch gewisse Nervositäten vor mir sind am Anfang, das erste Rennen, und dann so ein Auftritt, ich glaube, das ist, erfreut nicht nur die Skination, sondern gibt ihm selber auch Gewissheit, mit den 3, 4, 5 Wochen, wo es dauert bis zum nächsten Rennen, eben die Zeit auch, können in Ruhe zu gestalten und nicht müssen, nur zu feilen und zu überlegen, wo habe ich jetzt das Rennen verloren im Fall, sondern vielversprechend. Übrigens auch bei den Frauen, die Lara Gut, hat mir sehr gut gefallen. Es ist dann halt die Michaela Schifrin, wo, wenn man der zuschaut, hat man immer noch mal ein anderes Gefühl. Das ist ja nicht ein riesen Abstand gewesen, aber da hast du wirklich das Gefühl, das viel zitierte wie auf Schiene. Also da kann nichts passieren, die hat alles so im Griff. Ist wirklich beeindruckend.
Ja, die ist wieder in diesem Modus. Also man muss ja, ich weiss nicht, vielleicht müssen wir uns das auch vorwerfen, als Journalisten, man hat es nicht abgeschrieben, aber irgendwo so, ja, auf eine Ebene mit der anderen abgenommen. Nachdem sie einfach ein Jahr gehabt hat, das letzte Jahr ist bestens dokumentiert, schwieriges Jahr mit dem Tod für ihren Vater etc., wo sie offensichtlich aus der Bahn geworfen hat. Also was sind es, 18 Monate oder so, wo sie, ja, glaube zum Teil recht neben sich gestanden ist. Und jetzt scheint da doch, ja, wieder irgendeine Form von Normalität auch können stattfinden. Und das heisst, bei einer Michaela Schifrin, man fährt dem Rest einigermaßen um die Ohren. Was man bei der Lara Gut-Birami auch noch positiv festhalten kann, das ist dann zum Rest von der Konkurrenz, ist eigentlich nachher nicht die Lücken, oder? Also sie ist dort, sag ich jetzt mal, ja, eigentlich ist es positiv formuliert, sie ist 1B gewesen, oder? Würde man sagen, im Schwingen zum Beispiel, oder ich weiss doch auch nicht, wenn es um eine
1B,
wenn es ja, um eine Hierarchie geht. Also, man
versucht sich da ein bisschen eine Win-Win-Situation herzureden, was im Sport eigentlich gar nicht funktioniert. Es ist wie gegen den Strich bürstet, oder? Einer gewinnt, der andere verliert.
Ja, sie hat nicht gewonnen, das geben wir zu.
Ja, aber sie hat mich auch überzeugt, muss ich sagen. Ich bin nicht ein riesen Fan von ihr, aber wie sie fährt, das hat schon Klasse. Und dann kommt einfach die andere noch und ist nochmal ein Spürchen besser. Oder, ich weiß nicht, das ist kein Klassenunterschied zwischen der Schifrin und der Lara Gut-Birami, sondern der Klassenunterschied, der fährt weiter hinten an. Und gleich sieht man noch bei diesen zwei, wenn man die nebeneinander stellen würde, zum Beispiel in einem von mir favorisierten Parallelslalom.
Bitte auf mit dem furchtbaren Parallelslalom.
Würde man das noch besser sehen, aber ich glaube, da dürfen eigentlich beide zufrieden sein, wenn auch Lara sich wahrscheinlich, wenn sie sich wurmt, dass sie nicht gewonnen hat. Aber ich glaube, wenn du von der Michaela Schifrin geschlagen wirst, musst du dir auch nicht in jedem Fall etwas vorwerfen.
Reden wir über den Schlittschuhclub Bern. Dort muss man sich
viel vorwerfen.
Einiges vorwerfen. Es läuft, naja, also dass es nicht extrem gut würde laufen, das ist klar gewesen, die Saison. Man hat nicht damit gerechnet, dass man jetzt da irgendwie in der Qualifikation vorne mitspielt und auch einander um die Ohren fährt. Das, ich glaube, da müsste, ja, das hätte irgendjemand müssen die letzten 2-3 Jahre verpasst haben in der Entwicklung, die das behauptet. Jetzt ist es aber so, man ist auf Platz 11 im Moment. Man hat 5 Matches gewonnen von 17. Das ist eine ziemlich miese Bilanz. Mhm. Und ein Problem, das man kann feststellen, ist, dass die Spieler auf der Position, die für Importspieler reserviert sind, Ausländer, wie man so leicht anachronistisch sagt, der SCB hat ein Ausländerproblem. Der beste SCB-Scorer mit ausländischem Pass ist in der National League Scorer ist auf Platz 24. Das ist desaströs.
Man kann das Problem natürlich von verschiedenen Seiten her anschauen. Das Gesamtproblem der SCB hat das Problem. Er ist im Umbruch, was immer das auch bedeutet. Der Umbruch, die Mannschaft muss modernisiert werden, die Strukturen werden modernisiert im Umfeld. Man will die Nachwuchsbewegung vergrößern. Ich glaube, es fließt ein Haufen Energie überall hin in dem Verein im Moment. Das ist auch richtig so, weil man wirklich den Club neu aufstellen muss. Nur, dass die sportliche Leistung irgendwo durchleiden wird, ich glaube, das hat man gewusst, man war auch bereit gewesen, um das zu akzeptieren, nur nicht in dem Ausmaß, glaube ich. Also, man hat in der Saison schon zweimal einen Eingriff gehabt vom harten Kern der Spieler innerhalb der Mannschaft.
Haben wir auch schon besprochen, genau.
Was eigentlich an und für sich eine gute Massnahme sein kann. Eine treffende Massnahme, nur die nutzt sich auch ab. Das kannst du einmal, vielleicht zweimal allerhöchstens pro Saison machen. Nachher verliert es Glaubwürdigkeit innerhalb von einer Mannschaft und dann brauchst du wieder Hilfe von außen dran. Nur, ich frage mich jetzt da, man kann sagen, die Ausländer, ich finde zum Beispiel der Daugavinsch, der wirkt wie ein Fremdkörper in der Mannschaft. Versucht es mit Einzelaktionen, das kann funktionieren in einer funktionierenden Mannschaft, aber wird zum Problem, wenn du musst um jeden Punkt kämpfen und eigentlich du müsstest dich eigentlich an ein System klammern können, wenn es nicht läuft. Und das ist offensichtlich nicht der Fall, wenn du einen hast, der überall ist und nie. Mhm. Natürlich kannst du auch Pech haben mit einem Ausländer, man weiß nie, auch wenn der beste Statistiker gehabt hat, über bei dir im Club auch funktioniert. der Vorwurf geht natürlich an den Sportchef, der hat die Ausländer geholt, ganz klar. Oder mindestens, glaube ich mal, der Taugenwinsch hat er noch geholt. Der Cahun hat er allerdings auch geholt.
Aha.
Und ich bin ein grosser Fan von Dominik Cahun. Also nicht gerade dort, wo er die Penalti versteckt, gegen uns in einem WM-Viertelfinale. Das muss es unbedingt nicht sein. Vielleicht kann man da mit ein bisschen Gehirnwäsche dafür sorgen, dass er es das nächste Mal nicht mehr macht. Wäre nett, Herr Cahun. Aber von der SCB ist das eigentlich, ich finde, einen guten Ausländer, besetzt die Position auch sehr gut, aber es funktioniert trotzdem nicht. Ich frage mich einfach, macht man sich es nicht zu einfach, wenn man einfach nur auf die Ausländer zeigt? Man hat auch noch Nationalspieler, Simon Moser, Tristan Gervais, man hat den Vincent Praplan, wo man eigentlich seit mehreren Jahren jetzt darauf wartet, dass man sein Potenzial einmal so entfalten kann, dass es der Mannschaft auch etwas nützt. Also man will nicht bösartig sein mit dem. Der macht das nicht absichtlich, aber immer so ein Talent sieht man immer so anekdotisch wieder phasenweise und dann verschwindet er wieder.
Ja,
er sollte eigentlich ein Spieler sein, der andere besser macht.
Ich glaube, man muss mal... Her.
Also, aber, und dann hat man noch einen Untersander in der Abwehr, man hat einen Anderson in der Abwehr, der gezahlt wird wie ein Ausländer. Also die Verantwortlichkeit, das sollte man auch mal noch abklappen. Es liegt nicht nur an den Ausländern.
Ja, also vielleicht muss man mal auf Langlau schauen, rasch. Die haben im Moment den Liga-Topscorer. Sie haben einen Platz vor dem SCB. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Liga wird im Sturm erobern. Aber die ersten drei Plätze von der Scorerliste der National League werden von Spielern mit ausländischem Pass besetzt. Nummer 1 hat letztes Jahr zu Bern gespielt. Jesper Olofsson steht mittlerweile bei 27 Scorerpunkten, 18 Matches, 13 Goal geschossen. Also ist klar, der hat im Moment einen Lauf, der bräuchte wahrscheinlich auch besser, als er im Schnitt würde, aber auf jeden Fall weiss der, wo das Goal steht, um jetzt eine ganz furchtbare flache Floskel zu bemühen. Letztes Jahr zu Bern. Kein grosser Strick verrissen.
Man hat einen Chancentod genannt.
Ja, habe ich bei uns gelesen.
Das ist vorher und nachher nie mehr passiert. Also ist es...
Ist etwas im Wasser in dem Bern?
Genau.
Also vielleicht muss man sich überlegen, dass rundum irgendetwas oder im Zusammenhang mit der Garderobe oder ich weiss nicht genau was, aber etwas stimmt dort nicht. Also das ist also, es gibt ja das Phänomen, jetzt kann man spötteln und sagen, ja, Bern ist in dem Sinne gar kein grosser Club mehr. Also resultatmäßig ist man es im Moment nicht. Man macht einen Punkt pro Spiel, das spottet eigentlich auch, wo der SCB dafür steht, ursprünglich mal. Aber es gibt so die Clubs, Lugano war auch so einer gewesen, lang, wo jemand hergegangen ist, der gut war und nachher dort irgendwie gefühlt ein Viertel weniger von seiner Leistungsfähigkeit hergebracht hat. Aus Gründen, die dann immer schwer greifbar sind, wo man sagt, es ist eine Frage von der Kultur, von der Mentalität, die in einem Club oder in einer Mannschaft vorherrscht. Und es ist recht schwer zu fassen. Im Fall von Bern macht es mich noch ratloser, weil es eigentlich ein Club ist, wo relativ viele langjährige Spieler immer noch drin hat, die erst gerade noch Meister wurden, sie gefühlt, und zwar mehrfach. Also eben Simon Moser, ich glaube, da müssen wir gar nicht gross diskutieren, dass das ein Typ ist, der integer ist, wenn es um Arbeitsethos, um Willen geht. Tristan Gervais, dem haben wir, glaube ich, auch noch nie vorwerfen, dass er nicht will und dass er nicht tut und macht und alles probiert. Also dort, es ist eine völlige, die totale Ratlosigkeit, wenn man von außen drauf schaut. Und sagst du richtig, ist es vielleicht zu einfach, auf die Ausländer zu chillen nur. Am Schluss ist halt das die einfache Lösung. Dort neue Schwung reingeben. Jetzt hat man den Christian Thomas geholt, wo, ich glaube, Dustin Jeffrey vor allem soll die Chance geben, seine Schulterverletzung auszuheilen. Ob das die grosse Lösung wird sein, bin ich nicht sicher. Hat mit dem Andrew Abbott zusammen immerhin Olympia, was hat man? Olympia-Bronze geholt. Habe ich das richtig im Kopf? 2018. Zusammen noch in der kanadischen B-Nationalmannschaft gewesen, die ohne NHL-Spieler müssen antreten.
Ja.
Also,
wer erinnert sich nicht daran?
Also, ich bin dort sogar noch gewesen und habe das ja, gesehen also und habe müssen sagen, ja, gut, das ist so.
Takes it all. Bei uns ja sowieso, wer hinten dran zweit und dritt, wird schon nicht mehr
interessant. Die Deutschen haben wir uns also noch erinnert. Die haben dort haben uns begeistert.
Ungern.
Und mit einem gewissen Widerwillen, dann haben wir uns feststellen in der Mixzone, dass das ganz angenehme Typen sind, die deutschen Nationalspieler.
Man hat es
einen guten Schmäh.
Ja.
Und das ist, es tut immer weh, wenn die die man eigentlich nicht mögen nachher sich als ganz vernünftig rausstellen.
Ist es schon in der Vergangenheit so gegangen, wo wir gegen die Deutschen auch mal gewonnen haben in einem Viertelfinale 1992, ewig lang her, Didi Hegen, Gerd Runschka zum Beispiel, die hat man gehasst auf dem Eis mit Leidenschaft und nachher hat man mit denen geredet und plötzlich hat man gemerkt, ich glaube, das geht auch den Soldaten einmal so, auf der anderen Seite sind eigentlich ganz vernünftige Leute. Die machen einfach das Gleiche und die gleichen Ziele wie wir, aber sind vernünftige Typen.
Gut, im Eishockey lassen wir die Leute leben am Schluss. Das finde ich, ist eigentlich mir auch noch sympathisch. Formel 1. Nein, Themawechsel. Also wir kommen zum Schluss SCB. So oder so im Elend, Ausländer hin, Ausländer her. Ja, haben wir uns auf das geeinigt.
Die Lösung müssen wir ja auch nicht beraten.
Das ist schön.
Wenn wir nicht dafür zahlt, um am SCB auf die Sprünge helfen. Das wäre schon lange passiert. Formel 1.
Ja, bitte.
Letztes Wochenende wieder ein fantastisches Rennen, muss man sagen. In letzter Zeit verwöhnt uns Formel 1 mit Spannung, Spektakel, wie es eigentlich sein sollte. Frag mich einmal, wieso hat man das nicht früher schon entdeckt? Und dementsprechend die Serie umgestaltet, dass es wirklich Spass macht zum Schauen und nicht eine Prozession hat, wo immer die gleichen vorne wegfahren und man sich nur fragt, holt euch Zauber wieder einmal einen Punkt, was auch nett wäre.
Ist immer spannend, die Frage.
Er hat sich, glaube ich, weggedreht auf dem 10. Platz, was mich einigermaßen geärgert hat. Aber vorne die Spannung, der Lewis Hamilton konnte Max Verstappen nicht Meister.
Also es sieht so aus. Angst, es sieht aus, als ob er ein bisschen eingerostet wäre, der Sir Lewis. Also ja, eigentlich, ich habe mir das von Experten sagen, wäre das eine Mercedes-Strecke gewesen, jetzt in Austin, wo man gefahren ist zuletzt. Ich glaube, das Rennen vorher auch. Also an und für sich hat man müssen davon ausgehen, dass Red Bull unten durch muss, Max Verstappen sowieso. Aber das funktioniert irgendwie nicht mehr. Also der haut aus dem Red Bull entweder mehr raus, als man kann. Oder es ist irgendwie beim Hamilton eine Barriere drin, ich weiß es nicht.
Aber eher weniger. Ich glaube, beide holen das Maximum aus dem Karren raus.
Dann ist der Verstappen jetzt unaufhaltsam auf dem Weg zum WM-Titel.
Ich denke es auch, ja. Weil der überfährt das Auto. Das ist eine Kunst, habe ich mir sagen lassen von einem tatsächlichen Experten, dass das eine Kunst ist, dass nämlich das Auto dann nicht verlierst. Also das Auto überfahren ist für uns Normalsterblichen
nicht möglich. Was heisst überfahren?
Ja, dass man die Möglichkeiten vom Auto quasi
mehr als
ausdehnt.
Okay.
Indem man einfach fahrerisch so viel drauf hat, dass man das Auto nicht verliert. Der Lewis Hamilton, Mercedes hat ein bisschen eingebüßt durch die Regeländerung, die es gegeben hat bezüglich Unterbodenabtrieb. Dort haben sie müssen nachjustieren. Eigentlich das gleiche Prinzip wie der Aston Martin hätte. Die haben es nicht geschafft. Die sind vom WM-3. Sind die völlig außer Rand und Traktanten gefallen, weil sie eben den Schritt nicht geschafft haben. Gut, Mercedes hat auch andere Mittel.
Aber muss man sagen, ja.
Der Mercedes ist immer noch wahrscheinlich das beste Auto oder das schnellste Auto im Rennen bei bestimmten Verhältnissen. Man sieht am Anfang mit gelben Reifen, voller Tanks, ist der Red Bull schneller gewesen, nachher mit ganz harten Reifen und leeren Tanks ist der Mercedes wieder schneller geworden. Aber du kannst den Verstappen auch nicht einfach überholen auf dieser Strecke. Es ist ganz schwierig, wenn du nicht einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil hast auf der Geraden. In der DRS-Zone ist er nicht mehr reingekommen, der Hamilton. Also hat er keine Chance gehabt, um den überholen. Ich glaube, der Verstappen hat auch nicht alles aus dem Auto rausgeholt am Schluss, weil er gewusst hat, überholen kann mit dem nicht mehr. Für die Zukunft, ich glaube, alles, was früher als Mercedes-Strecke gegolten hat, das muss man mittlerweile ein bisschen relativieren, weil der Verstappen führt das eigentlich ad absurdum. Ja. Mercedes-Strecke hin oder her, wenn ich komme, gewinne ich und fertig. Und mit dieser Überzeugung tritt er auf, oder?
Ja, er hat ja so ein bisschen von sich reden gemacht am Wochenende mit einem Auftritt, das war am Freitag, wenn ich mich richtig erinnere, im freien Training, Stinkefinger auspackt, den Hamilton am Funk beschimpft, von aussen betrachtet nicht ganz nachvollziehbar, was das Problem war. Also er hat so ein bisschen Auftreten, wo man, ich weiss nicht, was machen wir aus dem? Ich frage mich dann, aber offensichtlich scheint es nicht wirklich das Gewicht zu fallen.
Der Druck, der will unbedingt jetzt Weltmeister werden, in dem Alter noch, weil er sich vorstellt, dass er wahrscheinlich den Lewis Hamilton auch noch einholen kann bezüglich Titel. Der ist jetzt bei 7. Max versucht er erst zu realisieren. Der will das unbedingt, das ist eine riesige Drucksituation. Und erstaunlicherweise, obwohl er derig Ausfälle hat mit Beschimpfungen, Schästen und so weiter, wo eigentlich Konzentration sollten stören und vom Fokus ablenken, schafft er es dann gleich im Rennen praktisch fehlerfrei zu sein. Und das regelmäßig. Und das ist also wirklich bewundernswert. Nötig wäre das nicht, aber ich glaube, das ist auch noch der Erfahrung geschuldet.
Weißt du, was ist schade?
Hat sich früher auch so Ausrutscher erlaubt und ja, was ist schade?
Dass der Verstappen unsere Mini-Netflix-Lieblingsserie Drive to Survive, glaube ich, mehr oder weniger boykottiert. Aha. Wäre jetzt fantastisch. Das kennt sicher der eine oder die andere, der jetzt zulässt.
Ja.
Formel 1 von einer ganz intimen Seite eigentlich. Kommt dann immer Ende Saison. Mehr oder weniger kann man noch einmal nachschauen, was hinter den Kulissen ausgelaufen wäre. Zu gern würde ich jetzt, also bei dem Titelrennen, bei diesen beiden Müsli spielen, das wäre schon ziemlich grossartig. Ich habe das Gefühl, also Verstappen hat sich, glaube ich, vor einem Jahr schon so geäussert, dass er findet, das wäre ja alles verdreht und man wäre da irgendwie dargestellt, wie man gar nicht sieht. Keine Ahnung, ob es dann wirklich so ist. Aber da, wir werden wahrscheinlich nicht allzu viel Verstappen sehen. Was, wenn der den Titel holen sollte? Ja, noch könnte es zu einem Problem werden, weil eigentlich... ja, ich weiss auch nicht, wie man das denn löst. Da muss der Jos Verstappen her, muss der Vater nochmal schimpfen vor der Kamera oder irgendwie so. Oder man macht wieder Interviews mit dem Kimi Räikkönen, wo er gefragt wird, Kimi, hast du gerne Interviews? Nein. Und dann wieder nicht mehr gesehen für den Rest ja. von der Serie. So kannst du ja den Verstappen vielleicht auch lösen, ich weiss es nicht.
Hoffen wir das Beste.
Fußball noch mal kurz. Wir Joshua müssen Gas Kimmich. Geben. Der genau. Kessler hat einen Termin.
Geben wir Gas. Joshua Kimmich will nicht. Also es geht um die Impfung, Corona. Hat er keine Lust drauf mit komischen Argumenten. Finde, das ist eigentlich das Einzige, was mich stört. Die Langzeitwirkung. Wenn man mit Virologen, Immunologen redet und Spezialisten für Impfstoffe, dann kann man die Angst
relativ schnell ausräumen.
Oder? Dass die Langzeitfolgen, die man jetzt noch nicht kennt, scheinbar. Irgendwann sollte ich gleichzeitig plädiere ich dafür, dass jeder seine persönliche Freiheit, wie du übrigens auch bei den Tickets, dass man nicht muss seine Adressdaten angeben und so weiter. Finde ich auch, jeder, der sich nicht impfen lassen will, muss sich auch nicht impfen lassen. Er muss einfach mit den Konsequenzen leben, finde ich. Und dann kommt noch eine weitere Komponente dazu, wenn man mit Joshua Kimmich als Nationalspieler und eigentlich ist er quasi die neue Galionsfigur vom deutschen Fußball, die Position, die er inne hat, gewisse Vorbildfunktion einnimmt, dann finde ich, muss man die Frage erneut an sich selber stellen, ob das der richtige Weg ist. Unter Berücksichtigung von der persönlichen Recht, sich eben nicht impfen zu lassen, wenn man das nicht will.
Nein, also es ist richtig, dass man niemand zwingt, sich zu impfen. Das muss man da, glaube ich, schon sagen. Aber was der Herr Kimmich muss über sich ergehen jetzt, dass man sich irgendwie fragt, also ob er einfach zu faul ist, sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen, zum Beispiel. Also so als Beobachter aus der dritten Reihe fragt man sich ja dann, okay, also FC Bayern München wird sehr, sehr gutes medizinisches Personal über Herr Müller-Wohlfahrt raus haben, wo legendär irgendwie gefühlt seit der Erfindung vom Schwarz-Weiß-Fernsehen dort auf den Platz stürmt, jedes Mal, wenn sich einer wehtut, wenn nicht gerade der Herr Guardiola im Hausverbot gibt. Bei der deutschen Nationalmannschaft hat man medizinisches Personal, das hochqualifiziert ist, dass die nicht in der Lage sind oder dass man eben denen nicht das Ohr leiht. So, keine Ahnung, dass am Schluss dabei rauskommt, dass ein völliger, also dass ein rationaler Impfentscheid kann getroffen werden, das irritiert mich wirklich. Also das ist jetzt jemand, der die Ressourcen hat, der kompetente Leute kann fragen, die sich nicht muss auf irgendwelche dubiosen YouTube-Videos und Facebook-Kanäle irgendwie berufen und dann eventuell verwirrt ist. Komisch. Wirklich schräg. Und ich glaube eben, also was man schon darf sagen, die Verantwortung ist ja dann schon da etwas nebulös von Langzeitnebenwirkungen, Langzeitwirkungen, Langzeitfolgen zu schwätzen, wenn man überhaupt nicht weiss, um was es geht. Also offensichtlich hat er sich...
Genau,
also man, und dort wird es ja dann problematisch insofern, dass man, ich sage es jetzt sehr, es ist jetzt sehr breit formuliert, dass man den Leuten irgendwo wieder einen ganz komischen Floh ins Ohr setzt, nach dem Motto, okay, da gibt es irgendwie möglicherweise ein Problem, wo nicht, also wo tatsächlich, wenn man mit Experten redet, so nicht existiert. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass es ausgerechnet jetzt bei dieser Impfung Nebenwirkungen, Spätfolgen, Langzeitschäden könnte geben, wo man jetzt noch nicht davon weiss oder noch nichts davon weiss, wie du vorher gesagt hast. Also,
das ist das Problem mit dem, mit der Vorbildfunktion, die man hat. Wenn derig Leute nachher derig, sag jetzt mal, leicht trottlige Aussagen treffen, dann ist man wieder in dem militanten Bereich drin, wo der Normalfan dann vielleicht sagt, siehst, die Experten, die haben alle keine Ahnung, weil wenn der Kimmich sagt, dass man nicht sicher sein kann, dann glaube ich dem das.
Es hat natürlich einen gewissen Wert, wenn das jemand von seinem Status absolut sagt. Das validiert das irgendwo.
Das finde ich zu unnötig daran, wenn er sagt, grundsätzlich, ich weiss, es gibt keine negative Auswirkungen auf die Langzeitfolge, das hat man erforscht und so weiter. Ich will einfach nicht, weil ich persönlich dagegen bin, dann ist das wieder etwas anderes. Dann kann man auch dafür oder dagegen sein, aber es hat einfach nicht die gleiche Wirkung, wo die Aussage jetzt trifft, dass quasi die Langzeitfolgen eben doch da sind und man es einfach noch nicht weiss. Und das stimmt schlicht und einfach nicht.
Ja, können wir so lassen, Endspurt, aber zügig.
Endspurt, machen wir das.
Endspurt.
Im Endspurt die grosse Frage. Es geistert der Name wieder durch die Schweizer Eishalle. Sam Hallam, Trainer bei den Växjö Lakers, wie man es wahrscheinlich richtig völlig anders würde aussprechen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Dreifacher schwedischer Meister, wenn ich richtig gezählt habe. Einer von den grossen Trainern in der schwedischen Liga. Siegen angeblich Bio, Zürich, ZSC Lions und Servet Genf vor allem, die sich erkundigt haben, ob sich der Herr Hallam das vorstellen könnte für die nächste Saison. Kommt er?
Wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Ich frage mich, wieso man nicht anfragt. Genau, schön formuliert. Der Herr Paterlini zum Beispiel, der mit La Jotte Fonds, Swiss League Club, mit bescheidenen Mitteln, sagen wir es mal so, einen hervorragenden Job macht. Aber dort denkt man nicht einmal dran, weil der Schweizer ist ein Prophet im eigenen Land. Ich weiss, gescheiter den Paterlini holen als der Herr Hallam, würde ich sagen, zuerst mal auf die Schweizer setzen. Puh, 0-5. Liverpool gewinnt in Manchester im Theater of Dreams. Kann der Ole Gunnar Solskjaer das überstehen? 5-0.
Angeblich ja. Im Moment deutet einiges darauf hin, dass es irgendwie noch reicht. Langfristig ist es eigentlich unmöglich. Also, es steht ja für etwas, das 0-5. Das ist ja nicht vom Himmel runtergefallen. Man hätte sogar noch deutlicher können verlieren. Kaum, aber was weiss ich schon. Also, jetzt am Wochenende kommt Tottenham, das ist nochmal ein vernünftiger Gradmesser, sicher nicht gerade auf Liverpool-Level, aber auch nicht. Alles durchaus dickes Brett. Ich glaube, mittelfristig kann ich mir das nicht vorstellen. Eine Serie am Laufen, der HC Davos, hat wie viel Mal in Fall gewonnen? 7-mal.
7-mal in Serie, glaube ich, ja. 7-mal.
Jetzt geht es am Freitag gegen Rappi. Die haben erst gerade Fribourg gestoppt, nach 10 Siegen Fall gestoppt sie auch den HC.
Ich glaube schon. Also ich verschrecke jedes Mal, wenn ich Rappi sehe, wie stilsicher die sind. Können jeder schlagen. Ich glaube nicht, dass die von dem Weg abkommen. Würde mich überraschen. Ich glaube aber auch, dass der HC dann nachher sofort wieder gewinnt, genau wie Freiburg das gemacht hat. Am Wochenende, wir haben angefangen mit dem Thema, wir hören mit dem auf, Angst vor Büroattacken, das Spiel gegen Basel. Nein, glaube ich nicht. Aber die Frage ist, wer gewinnt das Spiel?
Basel, die sind besser. No Ice. Es ist im letzten Grund. Es wird für die Super League völlig untypisch No Ice. Wenig Goal, kein Fakkelwurf. Ich glaube, es werden sich ein paar Leute jetzt auch noch Gedanken machen. Wahrscheinlich gerade mal im stillen Kämmerchen, was da passiert ist. Es wird nichts passieren, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, es passiert etwas auf dem Rasen. Spektakel. 3-2 von den FCC.
Wunderbar. Es wäre schön, wenn es viel Goal gibt, wäre dann gewinnt. Wir sind ja neutral, wie sich's gehört. Wir danken uns fürs Zuhören. Gerne wieder, nächste Woche. Übernächst. Immer wieder. Danke, Blödsinn. Bis gleich.